Morgen will der Irak groß feiern. Die Arbeit ruht, Kinder müssen nicht in die Schule, auch die Universitäten bleiben geschlossen. Der Grund: zum 30. Juni werden die amerikanischen Soldaten die Städte verlassen. Dann werden keine GIs mehr in Bagdad, Kirkuk und Mosul patrouillieren. Sie bleiben in ihren Garnisonen und kommen nur dann, wenn sie von der irakischen Regierung ausdrücklich gerufen werden. Nur, wie sicher ist das Land? Darüber möchte ich mit Tonno Eitel sprechen. Er ist Professor für Völkerrecht in Bochum und war früher Vorsitzender des Irak-Sanktionsausschusses der Vereinten Nationen. Guten Morgen, Herr Eitel.
Guten Morgen, Herr Ostermann.
Kommt der militärische Machtwechsel zur rechten Zeit oder nicht doch zu früh, wenn man allein an die Anschläge der letzten Tage denkt?
Also nach der Truppenverstärkung der letzten 2 Jahre ist das, was jetzt geplant wird, der erste größere Schritt, würde ich mal sagen, zum Rückzug, und zwar zum Rückzug insgesamt. Also eine wichtige Station in der amerikanischen Exit-Strategie. Gegen Selbstmordattentäter ist eigentlich kein Kraut gewachsen, da helfen nur Mauern oder das Weite suchen. Wie schon die Briten vorher in Basra, Sie werden sich erinnern, tun die Amerikaner jetzt Ersteres, das heißt, sie suchen Schutz hinter den Mauern in befestigten Feldlagern und leiten damit ihren Rückzug ein. Nun, ihre Feinde, Al-Qaida und irakische Rebellen, wollen diese Schutzsuche hinter Mauern und dann natürlich den politisch gewollten Abzug propagandistisch in eine Flucht, in eine Niederlage umprägen. Und deshalb finde ich das, was Sie gerade angesprochen haben, beunruhigend. Ich finde beunruhigend, dass der irakische Ministerpräsident al-Maliki diesen morgigen Tag als Sieg begeht und einen Feiertag proklamiert hat. Er springt da auf einen Zug, wo ich ihn nicht vermutet hätte.
Herr Eitel, der neuen irakischen Armee gehören 270.000 Soldaten an, hinzu kommen 350.000 Polizisten. Genießen die wirklich in der Bevölkerung ausreichendes Vertrauen?
Das ist zweifelhaft. Der Irak ist ein vielfach gespaltenes Land. Denken Sie an die ethnische Aufteilung in Araber, Turkmenen und Kurden. Letztere sind eine Minderheit, aber von den Amerikanern, die sich ja bekanntlich etwas schwer tun mit Arabern, nun deutlich hervorgeholt worden, haben ein autonomes Gebiet im Norden, das auch im Übrigen erdölhöfig ist. Dann gibt es die religiösen Unterschiede, Schiiten, Sunniten und etliche Minderheiten. Und schließlich, und das ist obendrauf noch gravierend, den Unterschied zwischen Arm und Reich. Es gibt eben die Erdölprovinzen im Süden und im Norden und dazwischen sind die Armen. Dass das alles jetzt ohne eine starke Hand überbrückt werden kann, da hoffe ich für Herrn al-Maliki auf Allahs Hilfe.
Das heißt also, Sie sind skeptisch, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
Ja, da haben Sie mich richtig verstanden.
Und wie könnte die Lage verbessert werden?
Ja, ich sprach es gerade an, wir haben ja auch einen kurdischen Staatspräsidenten in Bagdad, Talabani, der nun einen guten Eindruck macht. Aber natürlich sind die Araber nicht froh, wenn eine nicht-arabische Minderheit durch diesen Status als autonomes Gebiet im Norden, dazu in der erdölhöfigen Region und dann noch durch starke Vertreter in Bagdad so in die Vorhand gekommen ist. Der al-Maliki ist Schiit. Die Sunniten sind im Moment ruhig, wenn sie nicht sich, aber das sind natürlich Ausnahmen, den Rebellen angeschlossen haben. Ich glaube, dass es sehr darauf ankommt, dass man anfängt mit dem Armen und Reichen, dass also die Erdölverteilung, die Verteilung der Gewinne aus den Verkäufen und Förderungsverkäufen des Erdöls, dass die mal endgültig geregelt wird und zwar so, dass auch die in Anführungsstrichen armen Provinzen davon einen guten Anteil bekommen.
Das nationale Ölgesetz hat für Sie also absolute Priorität.
Jawohl.
Irgendjemand sprach vor kurzem von einem vergessenen Krieg. Wir schauen zwar nach Afghanistan, Aber den Irak haben wir so nicht mehr im Visier. Wenn ich Sie unter dem Strich hier verstanden habe, der Irak wird uns weiter beschäftigen. Und zwar auf unangenehme Art und Weise.
Ganz sicher. Denken Sie auch nur, wir sprechen ja jetzt nur über die inneren Probleme. Denken Sie mal an das irakische Verhältnis zur Türkei, deren bekannte PKK-Kurdenpartei, die ja als terroristische Vereinigung gilt, ihre Rückzugs- und Ruheräume just in dieser irakischen, kurdischen Autonomieregion haben. Denken Sie an den Iran. Wir haben immer noch ein Lager mit paar tausend Volksmujahedin, also iranischen Rebellen, auf der irakischen Seite, in der Nähe der iranischen Grenze. Also da ist auch nach Norden und zum Iran hin ist da noch einiges zu tun und das alles auf so wackeligem Boden. Ich glaube, die interne Versöhnung, ich glaube, das ist schon kein zu starker Ausdruck, die muss alles andere erstmal zurückstehen lassen.
Der ehemalige Vorsitzende des Irak-Sanktionsausschusses der Vereinten Nationen, Tonno Eitel. Herr Eitel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Ostermann.